Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Der Araber von morgen, so heißt eine autobiografische Bücherserie des französischen Comiczeichners Riyad Satouf. Die Bücher werden sehr viel gelesen, in mehr als 20 Sprachen wurden sie übersetzt und gerade ist der letzte Band der Reihe erschienen. Ich habe mit Riyad Satouf gesprochen, unter anderem über die Frage, welche Rolle denn seine syrische Herkunft gespielt hat beim Einstieg in die französische Comicszene.
Ja, dass ich syrischen Ursprungs bin, das hat eigentlich nie eine Rolle gespielt. Nicht dabei, dass ich Arbeit angeboten bekommen habe, auch nicht, wie ich studiert habe. Ich kann immer nur sagen, für mich ist Frankreich nicht rassistisch.
La France n'est pas un pays raciste, selon moi.
Ja, erstaunlich, dass Riyad Satouf das sagt. Das Gespräch mit ihm über seine syrisch-französische Autobiografie, die hören Sie gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Eins der erfolgreichsten europäischen Comicprojekte unserer Zeit, das ist die sechsteilige autobiografische Comicbuchserie Der Araber von morgen von Riyad Satouf. Der französische Comicautor hat 2014 begonnen, in diesen Büchern zu erzählen von seiner Kindheit in Libyen, in Syrien und in Frankreich. Inzwischen wurden mehr als 2 Millionen Bücher aus dieser Serie verkauft und Riyad Satouf wurde mit allen verfügbaren wichtigen französischen Comicpreisen dafür ausgezeichnet. Zurzeit stellt der Autor das Buch in Deutschland vor und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, mehr als 9 Jahre lang haben Sie jetzt an den 6 Büchern von Der Araber von morgen gearbeitet. Wie ist das denn jetzt für Sie, dass dieses Großprojekt abgeschlossen ist?
Alors c'est vrai que j'ai commencé à faire l'Arabe du futur en 2014 en France. Je crois qu'il a été publié en Allemagne en 2015. Mais c'est une bande dessinée.
Ja, ich habe damit begonnen. 2014 ist das auch dann in Frankreich der erste Band von Der Araber von morgen veröffentlicht worden. In Deutschland war es dann wohl 2015. Aber ich hatte diesen Comic natürlich seit sehr viel längerer Zeit im Kopf. Ich würde sagen, die ersten Projekte waren schon zu Beginn der 2000er Jahre. Und seit 20 Jahren mache ich Comics und ich hatte eben Perioden, da habe ich auch so ein bisschen Trash gemacht. Meine Vorbilder sind zum Beispiel Robert Crumb oder auch Ralf König, den man ja in Deutschland gut kennt. Aber 2014 hatte ich dann mal Lust, einen Comic zu machen für alle, auch für meine bretonische Großmutter. Sie sollte sozusagen die erste Leserin davon sein. Und ich wollte vor allen Dingen einen Comic machen für Leute, die normalerweise gar keine Comics lesen.
Et j'ai changé ma façon de faire des bandes dessinées à ce moment-là, parce que j'ai voulu faire des bandes dessinées pour les gens qui n'en lisaient pas.
Und Sie haben auch mal erzählt, dass der Beginn des Bürgerkriegs in Syrien im Jahr 2011 für Sie ein Auslöser oder sogar der Auslöser war für das Schreiben dieser Comic-Autobiografie. Wieso das? Wieso? Was haben die Ereignisse in Syrien damals in Ihnen angestoßen?
Alors, c'est vrai que l'Arabe du futur a été une bande dessinée à laquelle j'ai réfléchi.
Ja, nun, das ganze Projekt Der Araber von morgen war, wie gesagt, etwas, was lange in meinem Kopf herumgespukt ist. Aber es fiel mir sehr schwer, es wirklich zu vollenden, wirklich auch zum Beispiel ein Ende für diese Geschichte zu finden. Dann gab es eben diese Geschichte, was da in Syrien eben passiert ist. Und ich habe dann angefangen, doch über meine Familiengeschichte zu erzählen und eben auch über meinen Bruder beispielsweise zu erzählen. Und mir war es eigentlich wichtig bei diesem Projekt, dass ich von beiden Familien erzähle, von meiner syrischen Familie und von meiner französischen Familie. Was gibt es da an Gemeinsamkeiten? Was gibt es da an Unterschieden? Und dieser Bruder, den ich habe, der spielt nun im 6. Band eben eine wichtige Rolle. Ich werde natürlich nicht das Ende verraten, aber was der Bürgerkrieg letztendlich in mir ausgelöst hat, war, dass ich eigentlich diese syrische Geschichte, ich bin ja auch mit den Syrien aufgewachsen, eigentlich immer so ein bisschen verdrängt habe. Ich habe sie zur Seite geschoben. Und das ging in dem Moment nicht mehr, weil plötzlich hat mich diese Geschichte eingeholt und ich habe dann auch Familienmitgliedern geholfen, beispielsweise zu fliehen.
Und was Sie vorhin gesagt haben, dass Sie mit diesem Projekt, mit dem Araber von morgen, ja eine Comicserie machen wollten, die alle lesen können, die auch Ihre bretonische Großmutter lesen kann. Heißt das auch, dass Sie für dieses Buch ja sowas wie einen neuen Stil erfinden mussten, etwas anders zeichnen, als Sie Ihre früheren Bücher gezeichnet haben?
Eh bien, c'est vrai que voilà, quand je me suis attelé à l'Arabe du futur, je voulais raconter voilà l'histoire de ma famille et notamment.
Und Der Araber von morgen ist ja eine Familiengeschichte und ich erzähle eben von meiner bretonischen Mutter und meinem syrischen Vater. Mein Vater stammte aus einer sehr armen Familie aus dem Land, hat sich aber gebildet, war dann ein Geschichtsprofessor und er war Pan-Araber und er war überhaupt gegen die Demokratie und er war auch gegen die Freiheit. Zeit und hat immer davon geträumt, an einem Putsch teilzunehmen in seinem Heimatland. Und eigentlich muss man sagen, ist er ein Rechtsextremer, mein Vater, aber eben ein arabischer Rechtsextremer. Aber davon wollte ich eben erzählen. Und meine Großmutter, die aus der Bretagne kommt, die hasste Comics, weil sie auch mal gesagt hat, ich weiß gar nicht, was ich zuerst lesen soll, das Bild oder soll ich erst lesen oder soll ich mir Bilder anschauen und ist das nicht eigentlich für Kinder? Und deswegen musste ich schon etwas machen, was auch wirklich einfach zu verstehen war. Deswegen gibt es sehr viel Text, deswegen gibt es auch sehr viele Seiten in diesem Comic. Und der Nahe Osten, der ja vielen immer auch sehr kompliziert erscheint, auch da wollte ich versuchen, das schon so zu schreiben, dass es eben den Leser wie auf eine Reise mitnimmt letztendlich.
Ça peut paraître compliqué. Voilà, je voulais emmener le lecteur avec moi dans un voyage, en fait, dans le comme c'est comme un carnet de voyage dans un autre monde. Voilà.
Hat es denn geklappt, Herr Satouf? Haben diese Bücher Leute in die Hand genommen, die vorher keine Comics gelesen haben? Ihre Großmutter zum Beispiel oder andere?
Alors, c'est vrai que souvent on me demande quel peut être le secret entre guillemets du succès de l'Arabe du futur, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de bandes dessinées avant.
Also das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Was ist letztendlich das Geheimnis? Warum ist das so erfolgreich geworden? Das ist eine Frage, mit der wird man schon konfrontiert. Ja, und je mehr ich darüber nachdenke, denke ich, das kann eigentlich nur der Grund sein, dass ich da irgendwas geschafft habe, das irgendwie mehrere Leute vereint hat. Und ich merke das eben auch, wenn ich in Buchhandlungen bin, dass dieser enorme Erfolg, wenn ich das dann eben vor Stelle, da kommen Leute aus allen Klassen, aus allen Altersgruppen. Da sind sehr alte Leser dabei, die wirklich sagen, ihr Comic war der erste, den ich gelesen habe. Aber es gibt auch echte Comic-Fans. Es gibt auch Leute, die vorher wirklich keine Comics gelesen haben. Also das ist wirklich alles dabei. Und ich denke mir immer, irgendwo ist das alles fast surrealistisch, was da passiert. Weil ich habe immer an meine Großmutter gedacht. Leider war meine Großmutter schon gestorben, bevor diese Comics erschienen sind. Aber sie war meine erste Leserin im Kopf. Also sie war diejenige, der ich das dann irgendwie auch verdanken kann.
Cette bande dessinée que j'ai touché le plus de monde et c'est assez étonnant de mon point de vue.
Wie ist das denn mit Ihren muslimischen Lesern? Also Sie schauen ja sehr kritisch auf die arabisch-muslimische Welt. Sie haben ja auch schon was zu Ihrem Vater gesagt, dass er so ein rechtsextremer, panarabischer Nationalist war. Darauf schauen Sie nochmal besonders kritisch. Was sagen denn Ihre muslimischen Leser zu diesen Büchern?
Alors, l'Arabe du futur, c'est avant tout une histoire intime, l'histoire d'une famille.
Nun, vielleicht muss ich betonen, dass es hier wirklich um eine Familiengeschichte handelt, auch eine sehr intime Familiengeschichte. Und ich will ja überhaupt nichts verallgemeinern. Ich will keine allgemeinen Aussagen über Syrien treffen, über Frankreich treffen oder über den Krieg treffen. Aber es sind eben meine Familienmitglieder und ich erzähle viel vom Alltag. Ich erzähle beispielsweise von meiner Schulzeit in Syrien. Ich erzähle auch von der Schulzeit in Frankreich. Und ich muss zugeben, die Echos, die ich bisher bekommen habe von arabischen Lesern, waren alle sehr positiv und ich bekomme sie über die sozialen Medien, ich bekomme sie aus dem Maghreb, ich bekomme sie so ein bisschen von überall her und das hat mich schon auch so ein bisschen verblüfft, weil viele sich in meinen Alltagsbeschreibungen auch wiedererkennen. Gerade jetzt, wo ich hier in Deutschland bin, hat mir gerade eine Syrerin per Instagram gepostet, dass es verblüffend ist, dass ihre Geschichte meiner Geschichte so ähnelt. Also ich muss zugeben, ich habe bisher nur positives Echo.
Voilà, j'avoue que j'ai des très très bons retours et j'en reçois tout le temps.
Wir sollten vielleicht auch mal den Titel erklären. Der ist ja ein bisschen schillernd, der Araber von morgen, der Titel dieser ganzen Serie von 6 Büchern. Was bedeutet dieser Titel eigentlich?
Alors, c'est l'Arabe du futur, ça raconte l'histoire entre autres de mon père qui donc.
Ja, da muss ich einfach nochmal auf meinen Vater zurückkommen, weil in erster Linie geht es bei dem Araber von morgen eben um meinen Vater und er stammte wirklich aus sehr, sehr armen Verhältnissen, bäuerlichen Verhältnissen. All seine Brüder und Schwestern waren Analphabeten. Er war der Einzige als der Jüngste, der überhaupt auf die Schule gegangen ist, weil sie sich gesagt haben, eigentlich haben wir jetzt genug, die auf dem Feld arbeiten können, dann kann der Jüngste doch auch mal in die Schule gehen. Und er hat er eben auch studiert, ist eben Geschichtslehrer geworden. Und für ihn waren Bildung und Schule und Wissenschaften immer sehr wichtig. Er war zwar gegen die Demokratie, aber Bildung war etwas, was ihm sehr, sehr wichtig war. Er wollte natürlich auch, dass sich der Araber von morgen eben auch befreit vom amerikanischen, vom sowjetischen Joch. Und ich erinnere mich, wie wir in diesem kleinen Dorf, aus dem er stammt, in Syrien gelebt haben, wollte er, dass ich dort zur Schule gehe. Und ich hatte überhaupt keine Lust, da zur Schule zu gehen. Ich wollte lieber zu Hause bleiben. Und dann hat er mir wirklich wörtlich gesagt, der Araber von morgen, der bildet sich, der geht zur Schule. Im Gegensatz zum Araber von gestern, der eben keine Bildung genossen hatte, der eben Analphabet war. Und für meinen Vater war das eben auch Das hat für ihn auch die Modernität, das machte auch den modernen Araber sozusagen aus, dass er jetzt gebildet ist. Und er wollte eben auch einen, der befreit ist übrigens von der Religion und der auch nicht an irgendwelche Ammenmärchen glaubt.
Der sechste und letzte Band der Comic-Autobiografie von Riyad Sattouf ist jetzt erschienen. Die Bücher schlagen eine Brücke zwischen der arabischen Welt, zwischen Syrien, Libyen und Frankreich. Ich habe mit Riyad Sattouf darüber gesprochen, ob er in diesen Tagen in Frankreich öfter befragt wird zu den jüngsten Ereignissen im Nahen Osten, also dem Überfall auf Israel und den Kämpfen in Gaza.
Quand on est auteur et qu'on raconte une histoire comme ça de deux cultures, on me pose beaucoup de questions.
Ja, wenn man sozusagen aus zwei Kulturen kommt, wird man immer gefragt, zu aktuellen Ereignissen Stellung zu nehmen. Man stellt mir sehr viele Fragen zu Ereignissen. Und ich erinnere mich beispielsweise, wie ich in Syrien zur Schule gegangen bin, waren eben diese Kinder da, diese Dorfkinder, die waren schon voller Hass auf Israel. Und das hat mich damals schon sehr schockiert als Kind. Und viele Leser haben diesen Hass wirklich erst durch meine Bücher entdeckt, den schon Kinder auf Israel haben. Und diese Terrorattacke der Hamas hat mich sehr schockiert, auch in ihrer Barbarei und ihrer Brutalität und auch was diesen absoluten Hass auf Israel anbelangt. Aber es war eben etwas, an das ich mich erinnert habe. Und das steht auch in den Schulbüchern, die ich in Syrien hatte und die ich immer noch besitze. Da ist dieser Hass auf Israel sozusagen schon in den Schulbüchern enthalten. Und das ist etwas, das mich sehr traurig macht. Und ich verfolge sehr wohl, was gerade an aktuellen Ereignissen geschieht. Und ich erinnere mich dann wieder auch an den Syrienkrieg. Ich dachte immer, meine Heimatin, also Syrien, ist ein Ort, den keiner kennt. Und plötzlich rückte Syrien sozusagen in das Interesse der Weltöffentlichkeit.
Alors que j'avais l'impression que c'était un endroit qui n'intéressait absolument personne et que maintenant c'est devenu un sujet mondial, il y a quelque chose de vertigineux tout à fait.
Schauen wir mal auf den jüngsten Band jetzt, auf den sechsten Band. Der beginnt im Jahr 1994. Da waren Sie 16 Jahre alt. Also das ganze Projekt beginnt im Jahr 1978, praktisch mit Ihrer Geburt. Jetzt 1994, Sie sind 16 Jahre alt und dann erstreckt sich die Handlung, spielt komplett in Frankreich, in Rennes und in Paris, endet im Jahr 2011 mit dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien. In diesem Buch ist Ihr Vater in Syrien, Sie sind in Frankreich, aber er spielt trotzdem eine wichtige Rolle für Sie oder für Ihre Figur in diesem Comic, weil Ihr Vater immer, ja, wie würden Sie das sagen, der steckt oft in der oberen Ecke des Bildes, rote Farbe sieht man ihn und wie so ein schlechtes Gewissen oder als ständiger, kritischer Kommentator des Lebens von Riyad. Welche Rolle spielt der Vater denn da?
Eh bien, c'est vrai que je cherchais un moyen de pouvoir raconter comment se construisaient nos pensées intérieures. Par exemple,
nun, ich musste ein Mittel finden, wie man damit umgeht, wenn man sich beispielsweise im Spiegel anschaut und dann so eine innere Stimme aufhört, dass man sich hässlich findet, dass man sich schön findet, dass man findet, man hat die richtigen Klamotten an oder die falschen Klamotten an. Also was ist das letztendlich für eine Stimme, die wir da hören? Ist das wirklich unsere Stimme? Auf was reagieren wir, wenn wir auf der Straße sind und den Alltag beobachten oder Ereignisse beobachten oder vielleicht auch geschichtliche Ereignisse beobachten? Einige sind voller Paranoia, die sehen dann irgendwelche Dinge, die andere nicht sehen, wenn sie über die Straße laufen. Und symbolisch dafür stand dieser abwesende Vater. Er taucht ja in den ersten Bänden noch auf und nun in diesem sechsten Band ist er eben nicht mehr da. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ich will auch dem Leser nicht die Freude nehmen, all das zu entdecken. Auf jeden Fall ist es eben eine Gestalt, die mein Ich in diesem Comic verfolgt und die das Kind verfolgt. Und es ist eben jemand, der ohne den Vater aufwächst und trotzdem ist der Vater wie ein Geist immer anwesend und gibt seine Kommentare, sagt alles, was er zu sagen hat über das, was in Frankreich geschieht, über das, was der Sohn macht, über die Beziehung zwischen Männern und Frauen. Und ich fand es sehr realistisch und auch sehr klar und deutlich, das so darzustellen, weil, wie gesagt, wir wissen nicht, woher kommen diese Stimmen in uns, wenn wir beispielsweise Selbstgespräche führen.
Quand on regarde le monde extérieur et quand on se parle à nous-mêmes.
Und was der Vater unter anderem sagt, also er sagt viele Sachen, wo man denkt, oh Gott, was sind das für Einstellungen, zum Beispiel, was er zu Frauen sagt, was er zur Religion sagt, was er zu Frankreich sagt. Aber der Vater sagt zum Beispiel auch, als es darum geht, dass Riyad eben Zeichner werden will, Comiczeichner werden will in Frankreich, da sagt der Vater, als Araber hast du doch in Frankreich sowieso keine Chance. Wie war das denn für Sie, Ihre eben auch arabische Herkunft? Hat die eine Rolle gespielt bei Ihrem Einstieg in die französische Comicwelt?
Alors, c'est vrai que c'est très compliqué pour moi d'aborder cette question parce que je ne me la suis jamais vraiment posée.
Wissen Sie, für mich ist es so kompliziert, auf diese Frage zu antworten, weil ich sie mir wirklich niemals stelle. Ja, der Name klingt ein bisschen ausländisch, aber er ist nicht identifizierbar und schon gar nicht als arabisch identifizierbar, weil der Name Riyad klingt jetzt nicht irgendwie wie Mohammed oder so. Also da weiß man nicht genau, wo der herkommt. Und auch Satouf, das ist eigentlich eher so ein Witz, weil im Französischen wird da mit einer Haarfrisur beschrieben. Also auch das ist nicht eindeutig als arabisch zu konnotieren. Und ja, dass ich syrischen Ursprungs bin, das hat eigentlich nie eine Rolle gespielt. Nicht dabei, dass ich Arbeit angeboten bekommen habe, auch nicht, wie ich studiert habe. Und es ist mir vielleicht ein oder zweimal passiert, dass es Rassisten gab, die was gegen Araber haben. Aber die Mehrheit der Leute, denen ist es einfach egal, wo ich herkomme. Ich muss immer wieder sagen, Frankreich ist ein sehr tolerantes Land, auch wenn viele das irgendwie anders sehen. Selbst mein Vater, der Frankreich wirklich gehasst hat, aus tiefstem Herzen, und der versucht hat, als junger Mann überall in Europa von Universitäten und auch von arabischen Universitäten angenommen zu werden, es hagelte nur Absagen. Und die einzige Uni, die ihn genommen hat, war die Sorbonne. Also sogar das musste mein Vater anerkennen, dass es dank der Sorbonne ihm ermöglicht wurde, dass er einen Doktor in der Geschichte machen konnte. Und wie gesagt, ich kann immer nur sagen, für mich ist Frankreich nicht rassistisch.
Le raconter et que la France n'est pas un pays raciste, selon moi.
Dieses letzte Buch Ihrer Serie, Der Araber von Morgen, das geht jetzt über Ihre Familiengeschichte insofern hinaus, als Sie auch erzählen von Ihren Anfängen als Comiczeichner, von ersten Erfolgen, auch von ersten Filmen, die Sie gedreht haben, also auch von der Zeit, wo Sie richtig durchstarten und schon richtig erfolgreich sind. Aber besonders schön ist ein Moment, da erzählen Sie, wie Sie mit Ihrem ersten Buchvertrag aus einem Verlagshaus kommen. Erster Buchvertrag, und da sagen Sie, und das ist ein sehr interessantes Bild, als Sie auf die Straße treten, waren sogar die Mülltonnen mit Ihnen zufrieden. Können Sie sich noch erinnern an dieses erste Glück zusammen mit zufriedenen Mülltonnen?
Alors c'est vrai que l'Arabe du futur, c'est aussi l'histoire d'un parcours personnel, c'est-à-dire.
Nun, es ist ja ein persönlicher Weg, den ich da zeige. Und man musste sich ja auch ein bisschen emanzipieren von dieser Familiengeschichte, von diesen Ursprüngen, die man streckenweise richtig angeklebt bekommt, mit dem man nicht unbedingt immer was zu tun haben möchte. Und immer, wenn man mir diese Frage stellt, fühlst du dich jetzt eher arabisch, fühlst du dich eher französisch, fühlst du dich eher syrisch? Schon als Kind habe ich eigentlich immer gesagt, ich fühle mich als Autor, weil ich habe gerne gelesen, ich habe gerne Comics gelesen. Ich mochte, wie hypnotisiert zu sein von Lektüre. Und ich habe mich identifiziert mit Autoren wie Saint-Exupéry zum Beispiel. Und das war mein Volk. Und ein Autor aus Japan oder Deutschland stand mir vielleicht näher als der französische Bäcker, der mein Nachbar war. Und ich finde, wenn man etwas mit Leidenschaft tut, dann ist es diese innere Stimme, auf die man hört.
Riyad Satouf, Der Araber von Morgen, Band 6, ist jetzt erschienen im Penguin Verlag. Monsieur Satouf, merci bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Und vielen Dank auch an Jörg Taschmann. Er hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.
Straßenkritik.
Mein Name ist Sanja Böhmsturm, ich bin 20 Jahre alt und ich bin nach Ingolstadt gezogen, um hier zu studieren und bin jetzt fertig mit meiner Prüfungsphase, Gott sei Dank. Und gerade lese ich Brave von Jennifer L. Armentrout. Das ist der dritte Teil von der Trilogie und es ist ein Fantasy-Roman. Es ist quasi eine Geschichte über so eine, ja, wie drückt man das am besten aus? Es sind so wie so Feen quasi, die in so einem Orden leben und so bestimmte Dämonen jagen und alles Mögliche. Und die Hauptperson ist so ein Halbblut und ja, hat so eine bestimmte Bedeutung und muss geschützt werden und keine Ahnung. Ich mag das gerne, ich finde das cool. Dieses Übernatürliche, auch dieses bisschen Unrealistische, finde ich, regt so die Kreativität an. Ich finde, das gibt so ein bisschen Abwechslung von so einem langweiligen, normalen Alltag.
Sanja Böhmsturm liest in Ingolstadt Brave, eine Liebe zwischen Licht und Dunkelheit von Jennifer Armentrout. Das Buch ist in der Übersetzung von Michaela Link zu haben als Heine Taschenbuch mit 450 Seiten für 15 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Galgenmann, so heißt der erste Roman der US-amerikanischen Autorin Maya Binyam. Im englischsprachigen Raum wird dieses Debüt sehr gepriesen als brillant surreale Geschichte, zum Beispiel in der britischen Zeitung Guardian. Die Kritikerin Lara Sielmann hat den Galgenmann-Roman für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Wie kommt man denn erstmal rein in diese surreale Geschichte? Wie geht das denn los?
Ja, also es beginnt damit, dass der namenlose Protagonist und Ich-Erzähler zu Hause, er lebt in den USA, einen Anruf bekommt, dass er in ein Flugzeug steigen soll und er sich auch um nichts weiter kümmern muss. Und so ist es dann auch, seine Koffer sind gepackt, sein Ticket befindet sich in seiner Jackentasche, das Taxi wartet unten vor seiner Haustür. Und dann sitzt er auch schon im Flieger, und zwar in seine eigentliche Heimat, ein nicht näher benanntes afrikanisches Land. Und er geht davon aus, dass er seinen Bruder, der wohl im Sterben liegt, ein letztes Mal besuchen soll.
Ah, das ist ja ein wirklich surrealer Einstieg. Mir wäre das sehr unheimlich, wenn irgendwer meine Koffer gepackt hätte für sich. Also sehr unsicherer Boden unter diesem Erzähler. Geht das so weiter?
Ja, das geht nur so weiter. Wir haben es schon eigentlich mit so einer kafkaesken Odyssee tatsächlich zu tun. Auf dem Flug beispielsweise guckt er heimlich in den Bildschirm seines Sitznachbars, der sich einen Film anschaut. Irgendwann muss der Erzähler aber feststellen, dass sein Sitznachbar verstorben ist, was dann natürlich auch zu ein bisschen Aufregung im Flugzeug führt, aber dann auch dann wieder auch okay ist auf so eine Art. Und als er dann am Flughafen ankommt, trifft er auf einen Mann, den er gar nicht erkennt und auch gar nicht zuordnen kann. Er sagt dann, er sei sein Cousin. Das nimmt er dann so hin und glaubt ihm dann auch erstmal und fährt dann auch mit ihm mit zu seinem Haus und zu seiner Familie, bleibt da aber auch nicht lange, weil dieses Haus auch merkwürdig leer ist. Also wird er jetzt auch nicht groß begrüßt oder fühlt sich da jetzt auch nicht so, so willkommen auf eine Art und Weise. Und dann beginnt diese Reise weiter. Und das ist ja eigentlich auch so eine Reise ins Ungewisse. Und auf dieser ungewissen Reise begegnet er einigen Menschen, die ihm scheinbar ungefragt immer so Episoden aus ihrem Leben, wenn nicht sogar ihre Lebensgeschichte anvertrauen, die er wiederum immer mit seinem eigenen Leben abgleicht. Also dazu muss man sagen, er selber lebt seit über 26 Jahren in den USA und musste aus seinem Heimatland fliehen, nachdem er auch längere Zeit im Gefängnis als politischer Gefangener saß und dort auch stark gefoltert wurde.
Und diese Geschichten, die er erzählt bekommt, vielleicht können Sie uns mal ein Beispiel geben. Was sind das für Geschichten?
Das sind verschiedene Geschichten, auch sehr komplexe Geschichten. Ich gehe jetzt mal auf so Aspekte von so Geschichten ein. Da ist zum Beispiel ein junger Mann, der mit einem Studienfreund im Café sitzt und dem Erzähler, der eben auch in diesem Café ist, ganz beiläufig erzählt, dass seinem Großvater als Bauer das Land weggenommen und vom Militär verstaatlicht wurde. Oder der Erzähler trifft auf einen Mann inmitten eines Haufen schmutziger Kleidung, die Hilfsorganisation bei ihm dalassen für Bedürftige. Das erzählt dieser Mann dann. Und er muss dann aber auch erstmal diese Bedürftigen finden, um diese Kleidung dann auch loszuwerden. Er trifft aber auch auf eine weiße NGO-Mitarbeiterin, die im Land ist, um den Bauern zu zeigen, wie man in Anführungszeichen richtig Felder bearbeitet. Und die auch nur den Kopf über die Verhältnisse vor Ort schüttelt und erzählt ihnen dann auch, dass sie von einem Bauer ein Kind adoptiert hätte, also quasi so gerettet hätte. Also auch hier so der Prototyp in Anführungszeichen der weißen Retterin. In Summe haben diese Treffen schon etwas Parabelhaftes. Wir als Lesende erfahren und lernen ja auch immer etwas über den Protagonisten und stecken tief in dem Dilemma dieses Wertesystems, das ihn umgibt. Und das ist ja eigentlich auch so unser Wertesystem. Denn so unverfänglich diese Gespräche zunächst immer anfangen, so komplex sind ihre Inhalte. Es geht ja eigentlich um Ausbeutung, Rassismus, das kaputte System der NGOs und auch der Politik vor Ort.
Und was für ein Bild erzählen diese Geschichten dann, wenn man die so zusammennimmt? Was für ein Land oder für eine Gegend wird da sichtbar?
Also für mich ergibt sich da ein ganz vielschichtiges Bild einer schwarzen Biografie in der weißen Diaspora, die gezeichnet ist eben von Entbehrung und Entwurzelung. Also auf den ersten Blick, und so empfindet der Protagonist das auch, teilt er gefühlt wenig zum Beispiel mit seiner Heimat. Auf den zweiten Blick hat sich für mich zumindest aber eine Überlebensstrategie eigentlich entblößt, die ihn das glauben lässt, denn er sucht eigentlich ständig die körperliche Berührung, schaut nach physischen Ähnlichkeiten bei seinen Gegenübern. Und dabei löst er sich nach und nach eigentlich so physisch auch auf. Das Ganze ist allerdings sehr komisch, geradezu absurd auch geschrieben. Der Protagonist hat auch so eine ganz eigene Art, diese Geschichte zu erzählen. So sind zum Beispiel diese Gegenüber, auch immer ganz genau betitelt. Also der Mann mit den dreckigen Altkleidern nennt er zum Beispiel der freundlich wirkende Mann, oder der Student ist der gut aussehende Mann. Wiederum der Freund des Studenten der hässliche, weil er den nicht so schön findet. Das macht sprachlich auf jeden Fall sehr viel Spaß, und so folgt man diesem Protagonisten eben auf dieser, ja, Kafkaessen Odyssee eigentlich auch zu seinem Selbst. Also man kann sagen, wirklich existenzieller Text, der es schafft, die Absurdität auch so dieses menschlichen Miteinanders auszustellen. Also wir haben ja auf der einen Seite so das nach Liebe, Wärme und Anerkennung strebende Individuum und auf der anderen Seite das gesellschaftspolitische kaputte System, wo das Individuum eigentlich so ein Spielball auch die ganze Zeit von Machtverhältnissen ist.
Und diese Erzählweise, dieses Kafkaeske oder auch dieses Surreale, macht das jetzt die Geschichte noch dichter und intensiver oder auch oder eher so, ja, ein bisschen allgemeiner, ungefähr?
Also für mich hat sich das sehr schön verdichtet, weil dieses Surreale auch eigentlich ja ganz gut dosiert ist und ist eigentlich vielmehr der Teppich des Textes, auf dem dann eigentlich ganz normale Dinge ja passen. Man könnte auch sagen, das ist eine Geschichte von einem Mann, der in seine alte Heimat fährt, um Verwandte zu besuchen. Da passieren ja jetzt keine großen Zaubereien oder so, sondern vielmehr, wie das alles sozusagen inszeniert ist, ist ja das Surreale. Mhm. Und das hat für mich die Geschichte dann auch so sehr erfahrbar gemacht. Es geht ja auch wirklich um harte Themen. Ich habe es eben angedeutet, ja, wir haben es mit Folter, Kriegsverbrechen, Rassismus, Flucht, Ausschluss zu tun. Themen also, über die es ja auch oft schwerfällt, von den Betroffenen selbst zu sprechen. Und andererseits sind es Themen, über die auch gesellschaftlich oft geschwiegen werden und die eben auch nicht unbedingt physisch greifbar sind, weil sie wie Rassismus strukturell verankert sind. Und da finde ich, passt dann dieses Surreale wiederum sehr gut, um dafür auch eine Sprache zu finden oder eben dieses Gefühl dessen, was da passiert, darzustellen.
Der erste Roman der Autorin Maya Binyam Galgenmann, aus dem Englischen übersetzt von Eva Kemper. Im Aufbau Verlag ist das Buch erschienen, mit 220 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Lara Sielmann. Eine ehemalige Staatsanwältin hat mit einem ausgewachsenen Alkoholproblem zu kämpfen und auch noch mit einigen anderen unpraktischen Persönlichkeitsmerkmalen. Und diese Frau, diese Staatsanwältin, ist die Hauptfigur und die Ermittlerin im neuen Kriminalroman des italienischen Schriftstellers Gianrico Carofiglio. Der ist selber Jurist, er war Richter, Anti-Mafia-Staatsanwalt, er weiß also sehr genau, worüber er da schreibt. Groll heißt sein neuer Roman und der steht auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste für den Monat Oktober. Katrin Dörksten aus unserer Bestenlisten-Jury stellt Ihnen das Buch jetzt vor.
Neue Krimis.
In Gianrico Carofiglios Groll stirbt ein Mailänder Chirurg und eigentlich sieht alles nach einem natürlichen Tod aus. Nur seine Tochter vermutet, dass er umgebracht wurde. Wahrscheinlich von der zweiten Ehefrau, die praktischerweise auch noch viel, viel jünger ist. Und deswegen engagiert sie Penelope Spada. Und die ist eine ehemalige Staatsanwältin, die sich inzwischen als Privatdetektivin durchschlägt und die diesen langweiligen Fall eigentlich nur deswegen annimmt, weil der Tote Freimaurer war. Und als solcher steht er in Verbindung zu dem Skandal, wegen dem sie vor Jahren aus ihrem Amt ausgeschieden ist. Carofiglio lässt sich erstmal hundertprozentig auf die Perspektive von dieser Penelope Spada ein. Und die ist zwar eine brillante Frau, sicherlich, aber total zerfressen von Zweifeln, Selbsthass, von ihrem Gewissen. Und das alles treibt sie eigentlich viel mehr um als ihr Fall. Sie raucht eine nach der anderen, dabei meandern ihre Gedanken, und deswegen gibt's lange Zeit gar nicht so richtig einen Ermittlungsfortschritt, der einen so vorn auf die Stuhlkante treiben könnte. Also das ist gerade kein typischer Page-Turner, den man vielleicht erwarten würde, sondern vor allem die Auseinandersetzung mit den Dämonen einer getriebenen Frau. Carofiglio wird ja nicht umsonst der italienische John Grisham genannt, weil er eben selbst Richter und auch Anti-Mafia-Staatsanwalt war und jetzt diese Justiz-Thriller schreibt. Das heißt, er kennt sein Material ganz genau und er kann gezielt den Finger drauf legen, wo so unterschwellig, zwischenmenschlich, aber auch gesellschaftlich was schwelt. Und obwohl er über dieses ganze beeindruckende Wissen und Verständnis und diese emotionale Intelligenz verfügt, verfällt er aber nicht in so einen Oberlehrerton. Und ich glaube, das gelingt ihm in Groll deswegen so gut, weil er eben diese wahnsinnig faszinierende, von so einer düsteren Aura umgebene Protagonistin hat, die einfach so gar nicht moralisch drüber steht. Und das wird besonders offensichtlich, wenn sie den Philosophen Mike Tyson zitiert, der da sagte: Jeder hat einen Plan, bis er eins auf die Fresse kriegt.
Der Roman Groll von Gianrico Carofiglio, der wurde aus dem Italienischen übersetzt von Verena von Koskul. Im Folio Verlag ist das Buch erschienen mit 220 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Und dieses Buch steht neu auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste im Oktober. Und unsere ganze Krimi-Bestenliste, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.